Ja, ein ganz herzliches Willkommen zum Live-Chat bei JetzTV auf allen Kanälen heute. Ich freue mich, euch nicht zu sehen, weil ihr nicht da seid, aber in jedem Fall zu schreiben oder geschrieben. Und ja, schauen wir mal, werden wohl diesmal einige dabei sein, die ich noch nicht kenne. Ja, und da sind wir auch dann gleich beim Thema. Sich zu kennen ist das Entscheidende. Also das ist für jeden Menschen das Zentrale. Will Leben sich als Leben ausdrücken, dann braucht es dich als menschliche Qualität von Ausdruck von Leben. Das heißt, für uns ist zentral, inwieweit sich Leben als Ununterschiedenheit durch uns ausdrückt. Ununterschiedenheit im Sinne von sich nicht einmischen in das, was der persönliche Ausdruck ist. Also das, was die Tendenzen sind, die sich normalerweise ausdrücken und die meistens nicht unwidersprochen sind. Also meistens ist es so, dass das, was durch einen selbst passiert, dann auch noch den Filter durchläuft. Das ist okay oder es ist nicht okay. Und das heißt also, Leben kann als das, was letzten Endes ungehindert alles durchströmt, sich nicht durch dich ausdrücken. Und das spürst du dann in Form von Hindernissen in dir, in Form von Stimmungsschwankungen in dir, in Form von Bewertungen von Leben in dir. Also, dass du kein Ja hast zu dem, wie Leben ist. Das heißt, kein Ja zu dem, was passiert. So, und das, was wir wirklich sind, ist ja nicht das, was passiert. So sind wir also nicht das, was passiert, ist das unsere wahre Natur, das, was nicht passiert. Dann sollten wir uns gefälligst raushalten aus dem, was passiert. Nur raushalten heißt nicht passiv zu sein, aber einfach alles erstmal so stehen lassen, wie es ist. Und wem gelingt das schon? Meist haben wir ja irgendwelche Aktien in dem, was wir tun und haben aufgrund unserer Vergangenheit zwar scheinbar eine Wahl, aber aufgrund dessen, was uns da dirigiert, nicht wirklich. So, und das, was das ist, was sich bewegt, das, was das ist, was sich verändert, also was wir nicht sind, das gilt es zu transzendieren. So, wie machen wir das? Indem wir uns dem öffnen, was sich nicht verändert. Also, das ist für mich identisch mit dem, was Leben ist, das, was sich nicht verändert. Also das, was immer mit sich selbst identisch ist und durch den hindurch das tanzt, was du als diese Form hier bist. Und worum es uns geht, ist, diese Form zu transzendieren. Das heißt also, sie mehr und mehr transparent zu machen, sodass das, was wir wirklich sind, immer mehr durch uns hindurch scheint und dann auch durch uns hindurch wirken kann. Und zwar als diese Qualität, die eine Distanz zu uns ist, aber letzten Endes uns durchdringt und alles umfasst. Und damit in Kontakt zu sein, ist das, was ein gutes Leben ausmacht. Das heißt, sich nicht mit den zufrieden zu geben, was dich immer schon eingeschränkt hat, sondern einfach geöffnet zu sein. Geöffnet zu sein heißt, dass du Zugang hast zu dem, durch das du dann weißt, was für dich stimmt. Denn das wissen die wenigsten Menschen. Sie sind so sehr damit beschäftigt, sich zu schützen, sich abzugrenzen gegen sogenannte andere, sodass andere dann der Feind sind, dass sie einfach gar nicht mehr offen sind für Leben selbst und natürlich auch für Leben durch sie hindurch nicht geöffnet, weil das nun dann möglich ist, wenn du dich nicht schützt. Also Freiheit drückt sich aus in uns, wenn wir uns nicht schützen. Wann immer wir das tun, grenzen wir uns ab und sind nicht im Fluss dessen, was wir tatsächlich sind. So, ihr seid ganz herzlich eingeladen, Fragen zu stellen oder etwas zu sagen. was euch am Herzen liegt, denn deswegen sind wir ja hier. Ich bin ja kein Alleinunterhalter. Also herzlich willkommen zur Auseinandersetzung mit der Wahrheit. So, bist du also bis jetzt verheiratet mit der Form, gilt es sich scheiden zu lassen. Also scheiden zu lassen von dem, was die Form ist. Und die Scheidung passiert in der Weise, dass du deine Aufmerksamkeit von ihr abziehst und dich in dich versenkst, also die Aufmerksamkeit bei dir bleibt. Und das ist ein radikaler Switch. Das ist ein radikaler Switch von der Idee, jemand zu sein, zu dem Wissen, niemand zu sein. Das ist ein Abschied von der Idee, zu glauben, dass man vergänglich ist oder sterblich, hin zu unvergänglich, unveränderlich und unsterblich. Und damit von der Angst zur Liebe oder zur Seinsqualität und vom Minderwert zum Wert. Denn wenn wir nicht mit uns selbst in Kontakt sind, ist die Folge davon Angst und Minderwert. Und bist du einmal da hinein eingetaucht und damit identifiziert, glaubst, dass du das bist, bist du ein Leben lang damit beschäftigt, mit dem Versuch, die Angst und den Minderwert zu besiegen. Aber der oder die versucht, das zu besiegen, ist selbst die oder der Besiegte. Denn wenn man sich für minderwertig hält, ist man jemand, der als Minderwertiger versucht, seinen Wert festzustellen oder sich anders zu bewerten oder aus der Angst in die Liebe zu gehen. Und das aus sich, aus alleine heraus, ist quasi unmöglich, wenn man nicht durch die Energie im System, die jetzt an einem Punkt ist, wo sie sich ausdrückt als Öffnung, dich dazu zwingt, das zu tun. Denn jemand, der sich selbst als minderwertig versteht, wird kaum versuchen, seinen Wert festzustellen. Okay. Hallo Dolores, du sagst, mir fällt es mal wieder schwer, eine Frage zu stellen, bin aber mit dem Herzen dabei. Das ist vollkommen ausreichend. Wenn das allerdings alle machen, muss ich mir die Fragen selber stellen. Okay, hallo Frechhefe. Nisargadatta unterscheidet ja zwischen dem Ich Bin und dem Absoluten. Viele andere unterscheiden das ja nicht. Kannst du etwas sagen dazu? Ja, das ist ein gravierender Unterschied, obwohl das Ich Bin ein Mittel ist für die Befreiung, weil das bedeutet, dass deine Aufmerksamkeit bei der Qualität ist, die sich als Ich Bin oder als Ich existiere, als ein Gefühl ausdrückt, dass du dann mit Ich Bin oder Ich existiere für dich auf der psychischen Ebene bestätigst. Und das dann anzustreben, sich dem immer wieder zu öffnen, öffnet in diese Qualität, die schon frei ist von den persönlichen Aspekten. Aber nicht komplett frei, weil es ist immer noch ein Gefühl und es ist immer noch jemand, der ein Gefühl hat und der sich anstrengen muss, in diesem Gefühl zu sein. Das, was du das Absolute nennst, nenne ich nicht mehr so. Ich nenne es Leben selbst oder unsere wahre Natur oder unsere Identität. Und die hat mit Gefühlen nichts zu tun, die hat mit Gedanken nichts zu tun, die hat mit Form nichts zu tun, die hat mit Anwesenheit nichts zu tun, sondern ist das, was zwar immer als Einziges existiert und anwesend ist, aber da ist niemand, der darin anwesend wäre. Es tauchen zwar aus dem, was ich unsere Identität nenne, auch Gefühle auf, wenn man sich dorthin orientiert oder sich da hinein öffnet. Aber das, was man das oder Nisargadatta und du das Absolute nennt, ist kein Gefühl, hat keine Eigenschaft und ist eigentlich nichts, zu dem man eigentlich überhaupt etwas sagen kann. Und wenn dann, indem man sagt, das ist es nicht, also es ist nicht die Form, es ist nicht vergänglich und so weiter. So, und es ist ganz wesentlich, das zu unterscheiden und zu wissen, was das ist, was man wirklich ist. Die beste Form, das zu wissen, ist natürlich, selber für sich zu erkennen, das ist es, was ich bin. Es hilft aber auch vorher, das zu wissen, weil es für die Orientierung wesentlich ist, in welcher Form oder wie richte ich mich aus auf das, was ich bin. Also wie öffne ich mich dem, was ich bin. Das ist das Zentrale, denn den Unterschied macht, ob du ein stimmiges Leben führst oder nicht, wo ist deine Aufmerksamkeit? Ist sie bei der Form, bestätigt immer wieder die Form, auch mit dem Gefühl, ich bin noch, ist immer noch nicht Freiheit. Freiheit ist erst dann, wenn niemand mehr ist, der zu sich sagen kann, ich bin noch nicht frei oder ich muss frei werden oder sogar auch, ich bin frei. Das ist, was Freiheit ist. So, und wer ein Interesse an Freiheit selber hat, der nutzt dann eher die direkte Qualität der Öffnung in das, was er ist, als die Frage, wer bin ich? Das führt direkt dahin, weil das auch die zentrale Öffnung und Frage ist von dir selbst, wenn du sagen kannst für dich selbst, ich weiß nicht, wer ich bin. So, dann musst du dich eigentlich als nächstes fragen, wer bin denn ich? Hallo Christina, du fragst, wie geht das, sich dem Leben zu öffnen? Ganz genau so, wie du es schreibst. Ich öffne mich dem Leben selbst. Wenn du natürlich darunter verstehst, dass es das ist, was sich für dich als Erleben zeigt und deine Aufregungen und Ja's und Neins, das ist nicht das, was ich unter Leben verstehe, denn das ist die Vergänglichkeit. Und alles, was vergänglich ist, kann nicht das Leben sein. Deswegen bezeichne ich es als den Tod. Eigentlich ist das, was wir hier scheinbar leben, der Tod. Und das, was sich so anfühlt wie der Tod, dem wir uns öffnen, ist eigentlich das pulsierende Leben. Denn Leben ist das, was nicht aufhören kann. Also kann Leben nicht sterben. Nur der Tod ist ein sich ständiges Verändern. Auch da findet kein Sterben statt. Aber ein Vergehen in eine andere Form, in einen anderen Ausdruck. Hallo Patrick. Lieber Muni, sagst du, wenn ein Meister für das Vertrauen in die Wahrheit benötigt, aber das volle Vertrauen schon da ist und man übers Internet fragen kann, wie wichtig ist dann noch der persönliche Kontakt? Wenn ein Meister für das Vertrauen in die Wahrheit benötigt, das ist, kann ich nicht verstehen. Das ist für mich kein Satz, mit dem ich was anfangen kann. Versuch's nochmal. Was ich aus dem, was du schreibst, lese, versuche zu lesen, ist, wenn man übers Internet sich an jemanden oder einen Meister wenden kann in Bezug auf die Wahrheit, brauchst du dann eigentlich noch persönlichen Kontakt jenseits vom Internet? Und wenn das deine Frage ist, sage ich ja. Denn es ist ein gravierender Unterschied, ob man in der Präsenz eines Meisters ist oder ob es übers Internet passiert. Weil es sind einfach Aspekte der grobstofflichen Form, also des Körpers selbst, nicht annähernd wirksam. Und der Austausch findet auf dieser tiefen Ebene der Prägungen dann nicht statt, er findet auf einer hohen Ebene von hoher Qualität statt, aber nicht in der Tiefen. Das heißt, es fehlt ein Aspekt in der Begegnung, was nicht heißt, dass es nutzlos ist, sich übers Internet zu begegnen. Im Gegenteil, es ist sehr wertvoll. Aber es ist eben ein, wie gesagt, gravierender Unterschied und den kann man erst für sich feststellen, wenn man live im Satsang war und live im Chat und das als Vergleich hat. Und auch das ist nicht ganz leicht zu checken, denn es hängt auch immer davon ab, in welcher Verfassung du bist, in welcher Weise du geöffnet bist in Energien und in die Wahrnehmung von Präsenz und was in dir passiert, wie gerade deine tägliche Form ist. Also wie geöffnet du selber bist. Okay, Patrick, jetzt verstehe ich. Du sagst, du wolltest sagen, wenn ein Meister für das Vertrauen in die Wahrheit benötigt wird. Nein, prinzipiell muss ein Meister dafür nicht benötigt werden, wenn in dir das Vertrauen ist. Wenn du es aber nicht hast, dir es nicht zutraust, dann ist es gut, jemanden zu sehen, der das verkörpert und an dem du sehen kannst, aha, es ist möglich. Ein Meister ist einfach eine geniale Hilfe, dich energetisch auf ein Level zu heben, was du für dich alleine nicht erreichst, aber erst nach vielen, vielen Jahren der Meditation. Insofern, gut, das zu nutzen, in Kontakt mit einem lebenden Meister zu sein. Okay, Rektumaus, Hörgraus. Liebe Moni, bei der Selbstfrage, bleibt einer meiner bei selbst hängen? Und dann bei Fragen, das verwirrt, danke, im Bin. Ja, deine Frage verwirrt mich auch. Bleibt einer meiner bei selbst hängen? Bei sich selbst hängen, meinst du? Bitte frag nochmal, so dass ich dich verstehen kann. Okay, Patrick, du sagst, ja, so war die Frage gemeint. Danke, Moni, ja, gerne. Nages Hema, Talu Nages. Lieber Moni, kannst du bitte etwas zu Wiedergeburt und Leben nach dem Tod sagen? Sind beide Ideen entstanden aus Angst vor dem Tod? Ja, ja und ja. Und sie sind natürlich entstanden, weil Menschen sich die Sinnfrage gestellt haben. Wie viel macht es Sinn, ein Leben zu leben und dann ist alles vorbei? Könnte es vielleicht sein, dass es weitergeht? Oder eben für sich gesehen haben, ich bin nicht der Körper. Bin ich dann das, was nicht sterben kann und möglicherweise weiterlebe? Und als was lebe ich dann weiter? Lebe ich weiter ohne eine Form? Oder lebe ich mit einer Form weiter? Also, dass es aus der Angst vor dem Tod entstanden ist, ist ein Ja, aber sicher nicht als einziges, der einzige Grund, dass es deswegen entstanden ist. Es gibt mehrere Ansätze dafür. So, und die Idee der Wiedergeburt drängt sich manchen Menschen auf, die Überschneidungen haben zu Menschen, die schon mal gelebt haben, zu Existenzen, mit denen sie in Resonanz sind und dann der Ansicht sind, dass sie das sind, die das erfahren haben. Denn es ist ja in unserem Lebensraum bzw. im Universum so, dass in jedem kleinsten Teil und auch Nicht-Teil überall ist alles enthalten, was jemals mal passiert ist. Von daher ist es nicht schwer, Zugang zu haben zu Leben, die andere gelebt haben und zu denen man dann sagen kann, das war ich. Hallo Agnes, du fragst, bestimme ich meine Gedanken oder werde ich von ihnen bestimmt? Also zunächst einmal hast du überhaupt gar keine Gedanken, weil Gedanken zu haben ist ein falscher Gedanke. Ist eine Fehlinformation, weil niemand kann denken, es gibt niemanden. In keiner Form ist irgendjemand anwesend. Und das bedeutet, dass dann auch nicht gedacht werden kann. Das heißt, es ist keine Instanz, die unabhängig von allem anderen etwas konstruiert, sondern es wird praktisch, es ist so wie ein Lieferservice, wie wenn du Pizza ins Haus geliefert bekommst, so bekommst du die Gedanken auch geliefert, nachdem sich in dir energetisch irgendwelche Prozesse vollzogen haben, bekommst du danach dann die Information, die dann aussieht wie ein Gedanke. Also, das heißt, die Antwort ist ganz klar, du bestimmst nicht deine Gedanken, du wirst auch nicht von ihnen bestimmt. Das ist auch nicht wahr. Du wirst von der Energie bestimmt, die als ein scheinbarer Gedanke auftaucht in dir. Das ist so. Du wirst von der Energie bestimmt. Und die sogenannten Gedanken liefern dir die Information dazu, was gerade in dir passiert. Hallo Shirin, du sagst, ich werde jeden Tag getriggert. Es kommt Groll hoch. Vielleicht, wenn ich mit meiner Familie wohne, geht es immer so weiter. Was soll ich machen? Naja, deine Familie kann dir ja natürlich am ehesten zeigen, was in dir ist. Also, wenn du sagst, es kommt Groll hoch und vor allem, wenn du mit deiner Familie zusammenwohnst, dann spiegelt sie dir deinen Groll. Denn hättest du ihn nicht, könnte es in dir keinen Groll geben. Das heißt also, nach dir oder in dir zu schauen, was ist die Ursache für deinen Groll und ihn dann damit zu beseitigen, zu transzendieren. Das heißt, schau, was es in dir ist, was dich an anderen wütend macht. Und du wirst dann feststellen, wenn du wirklich genau hinschaust, dass du über dich selber wütend bist und das auf die anderen projizierst. Okay, erst sagst du Reptomaus, ja im Selbst, denn jenes Selbst, welches ist, fragt nicht, dass es wahr. Das Selbst selbst, das, was wir sind, Leben pur, unsere Identität, fragt selber nicht, sie ist. Aber die Idee, die glaubt, dass sie jemand ist, fragt. Also kommt diese Formulierung oder die Frage immer aus dieser Idee, die glaubt, dass sie etwas ist, was sie nicht ist, beziehungsweise ein Jemand. So, und jetzt sagst du neue Formulierung, die Selbstfrage, also wer bin ich, meinst du damit? Ergibt bei mir keine neue Frage, außer ein Kopfschütteln. Ist es möglich, derart vom Selbst gespalten zu sein, dass es nur noch als nichts wahrnehmbar ist? Danke. Ich kann dazu nur sagen, niemand ist wirklich von dem, was er ist, gespalten. Das ist vollkommen unmöglich, sonst wärest du es ja nicht. Aber die Idee taucht auf, dass es so ist. Und die hängt oft damit zusammen, dass wir eine Vorstellung haben von dem, was wir sein sollten und dass das sich zu sehr an der Form festmacht und dadurch auch zu leicht an Aspekten, die sich durch die Form ausdrücken, also zum Beispiel Gefühle. Wenn du die Frage stellst und es ist nichts wahrnehmbar, dann bist du nicht gespalten, sondern bist mittendrin. Also siehst eigentlich klarer, was es ist, was du bist, als wenn jetzt irgendwas auftaucht, von dem du dann willst, dass es immer wieder auftaucht, wenn es dir gefällt oder nicht, wenn es dir nicht gefällt. Und dann bist du ständig damit beschäftigt, zu versuchen, dass genau das wieder passiert, wenn du der Ansicht bist, das war genial, was da jetzt aufgetaucht ist. Aber das, was auftaucht, ist immer nur eine Folge davon, dass du in das eingetaucht bist, was nicht wahrnehmbar ist. Also das, was wir sind, ist ja uns so nahe, dass wir es gar nicht wahrnehmen können. Und wir brauchen zu dem, was wir sind, dann, um es wahrnehmen zu können, einen Abstand. Den haben wir nicht und den gibt es nicht. Also ist das doch genial, was du für dich findest. Also du bist näher dran, als du denkst. Und meine Empfehlung an dich ist, öffne dich dieser Qualität so oft es geht, die als nichts Wahrnehmbares dann auftaucht. Total genial. Das ist die Reinheit von dem, was wir sind. So, Christina, du fragst nochmal, wie geht das, sich dem Leben zu öffnen? Eigentlich wollte ich eine konkrete Einweisung. Ja, das war schon die konkrete Anweisung. Die Frage oder beziehungsweise die Aussage von dir selbst, ich öffne mich jetzt dem Leben oder dem, was ich wirklich bin. Und es ist deswegen so einfach, weil wir wissen das, was wir sind. Wir wissen das ganz genau, aber wir tun so, als wüssten wir es nicht, beziehungsweise wir sind anderweitig orientiert. Aber die konkrete Anwesenheit oder Anweisung lautet jetzt, Christina, während wir jetzt hier zusammen sind, öffne dich doch einfach mal dem, was du wirklich bist, deiner wahren Natur. Und dann berichte. Hallo Nils, du fragst, wer bewegt den oder die Körper, wenn man nur Wahrnehmung ist? Wahrnehmung bist du nicht, du bist maximal Gewahrsein. Gewahrsein ist das, was sich gar nicht einmischt. Wahrnehmung ist immer noch eine Einmischung, die der Ansicht ist, dann, dass sie etwas ist oder jemand ist oder sein kann. Das, was die Körper bewegt, ist letzten Endes das Bewusstsein. Bewusstsein tut das. Bewusstsein ist für mich die Qualität, die als Form und zwischen den Formen, den Zwischenraum, alles, was sich hier im Universum tut, spielt. Das heißt also, eine Form besteht aus Bewusstsein, aber nicht aus dem, was wir wirklich sind. Und da unterscheide ich zwischen unserer Identität und dem Bewusstsein, was die Formen ausdrückt. Und Bewusstsein ist etwas, was nie stillsteht, was sich ständig verändert. Und das ist das, was die Formen verändert. Sie auflöst, sie entstehen lässt, sie auflöst. So, Priya, du fragst, sorry, die Frage, hast du mich übersehen? Nein, ich habe dich nicht übersehen. Aber wenn jemand sagt, ich bin da, wenn ich das jedes Mal vorlesen würde, das wäre zu viel. Und es kann ja jeder sehen, dass du da bist. Ja? Ich sehe das auch, ich übersehe das nicht. Hallo Jutta. Moni, wenn das Leben sich durch uns ausdrückt in dieser Form, dann ist es doch genauso, wie wir sein sollen. Wenn ich mich verändern will, will es doch, dass ich bin in mir, oder? Danke. Ja, das ist nicht ganz so aus meiner Sicht. Leben durchdringt uns und hat eine Qualität von höchster Schwingung, die sich aber unserer Wahrnehmung entzieht, sodass wir glauben können, dass Leben etwas ist, was sich nicht bewegt, was nicht stimmt. Denn sonst wäre es statisch, also unsere Qualität, die wir wären, wäre statisch und wenn wir uns der öffnen, würden wir keine Blissgefühle haben können oder glücklich sein können oder es könnte nicht sein, dass es dann still wird in uns, denn diese Qualität von Leben hat einen Einfluss auf uns. Aber nicht, indem es etwas will. Oder indem es sich durch uns ausdrückt, durch die Form. Das kann es nicht. Es durchdringt aber jede Form. Das heißt, das, was sich hier ausdrückt, ist das Bewusstsein. Das ist nicht Leben selbst. Denn Bewusstsein ist in seiner Qualität nicht wie Leben selbst unveränderlich, sondern veränderlich. Es ist die Veränderung pur. Trotzdem ist es dann so, der zweite Teil deines Satzes, dann ist es doch genauso, wie wir sein sollen, der stimmt. Ich würde nur das Sollen am Ende weglassen. Wir sind so, wie es nicht anders geht, weil im Bewusstsein bestimmte Vorgänge in Gang gekommen sind und sich das dann als den Verlauf oder Ablauf von dem, was dann danach passiert, ausdrücken muss. Also das kann nicht anders sein. Und niemand kann es anders managen und es ist auch niemand da, der das managt. Also es ist nicht Leben, das sagt, so sollen wir uns ausdrücken, sondern es geschieht einfach. Es ist einfach. Ein spontaner Ausdruck von Bewusstsein. So, und dann sagst du, wenn ich mich verändern will, will es doch, dass ich bin in mir, oder? Ja, wenn in dir die Idee auftaucht, ich will mich verändern, dann ist es nicht das Ich Bin, sondern dann ist es das, die Energie in dir selbst, in deiner Form, die jetzt in diesem Moment als der Wunsch auftaucht, dass du dich veränderst, weil sich die Energie in dir selbst dahingehend verändert hat, dass dieser Wunsch auftaucht. Also das heißt, Veränderung steht an. Dazu taucht dann in dir, wenn die schon im Gange ist, der Gedanke auf, ich will mich verändern. Und dann nimmst du möglicherweise Veränderung wahr. Ich hoffe, es ist klar. Wenn nicht, einfach nochmal melden. So. Nochmal Red Thomas. Einmal und gut ist. Stimmt. Oh, ich umarme dich. Danke, 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 danke. Ja, super. Gut, ist angekommen. Freut mich. Genial. Und Agnes für dich auch und Shirin auch. Okay. Gut. Ludmilla, du sagst, schade, meine Frage war zu lang, dann stell sie doch in zwei Teilen. Kopiere sie dir raus und setz sie als zwei Teile oder drei Teile rein und dann kriegen wir das hin. Kein Problem. Nages, du sagst, ich habe gelesen, dass du mich bei Michael Barnett gelernt hast. Das ist richtig. Empfiehlst du die Auseinandersetzung mit seiner Form von Körper- und Energiearbeit? Wenn ja, hast du eine Empfehlung? Wo, bei wem? Nein, ich wüsste jetzt im Moment nicht, wer das anbietet. Von daher kann ich dir höchstens das empfehlen, was es als Meditation von ihm gibt. Und da ist primär der Bodyflow eine sehr gute energetische Übung, wo du nachvollziehen kannst, was wir vorhin in der Frage von Jutta beantwortet haben, nämlich, dass wir bewegt werden ohne unser Zutun. Und diese Form von Meditation ist eine Öffnung und Auseinandersetzung damit, sich dem zur Verfügung zu stellen, bewusst, dass die Wahrnehmung da ist, wo die Impulse in dir auftauchen und zu sehen, dass sie nicht aus dir auftauchen, sondern sie einfach geschehen durch das, was die Energie in und außerhalb von dir in dir bewirkt, sodass du dann in Bewegungen gehst, die du so sonst nicht machen würdest, beispielsweise, woran du dann deutlicher sehen kannst, das ist nicht, was ich mache. Und in der Beobachtung von sich selbst zu schauen, bin ich eigentlich der Macher oder die Macherin? Oder passiert das einfach nur? Ist natürlich total genial, wenn du das für dich weißt, dann bestehst du nicht darauf, dass du jemand bist, der das alles hinkriegen muss und es vielleicht nicht hinbekommt. Sondern du kannst sehen, die Dinge laufen, wie sie laufen. Du hast ein tieferes Verständnis für dich selbst, du hast ein Verständnis für die anderen in Bezug darauf, dass wir ja oft sagen, ja, jemand ist dran schuld, an dem, was er jetzt ausdrückt. Und dabei ist er auch nur ein Ausdruck von Bewusstsein, den er jeweils selbst nicht bestimmt. Und das ist total wertvoll. Also den Bodyflow empfehle ich dir. Gibt es als CD, glaube ich. Einfach im Internet schauen unter Michael Barnett oder One Life. Aber wer das jetzt selber noch macht, die Art von Energiearbeit, das weiß ich nicht. Daher kann ich dir leider niemanden empfehlen, so gern ich das tun würde. So, hallo Agnes. Hallo Moni, woran kann ich erkennen, inwieweit ich von meinen Strukturen befreit bin? Ist es ein immerwährender Prozess oder sind die Strukturen irgendwann vollkommen erlöst? Danke. Ja, du kannst, dir sollten ja und sind ja wohl auch, vermute ich mal, deine wesentlichen Strukturen bekannt. Wenn die nicht mehr auftauchen, wirst du sehen, dass du davon befreit bist, ganz einfach gesagt. Wenn in dir kein Widerstand auftaucht zu dem, was sich durch dich ausgedrückt hat, du damit im Frieden bist und nicht irgendwie in Wallung gekommen bist, dann haben sich meist die Dinge erlöst, die vorher in dir dich in Wallung haben bringen lassen. Beispielsweise einfach ein spontanes sich ausdrücken durch dich selbst, ohne dass du Einschränkungen, die du kennst aus der Vergangenheit, ausdrückst, ohne dass du dir große Gedanken machen musst, wie du dich verhalten sollst. Es einfach passiert und du siehst, inwieweit es dich in Wallung bringt oder nicht. Das ist das Entscheidende. Wenn du dich deiner Natur widmest, deiner Identität widmest, dann ist es ein immerwährender Prozess im Sinne von, es erlöst sich immer mehr in dir. Du kommst immer mehr in eine andere, umfassendere Tiefe und Qualität von Anwesenheit. Und je mehr du dich darin bewusst aufhältst, beziehungsweise es passiert, umso mehr wird natürlich auch hochgespült von dem, was nicht stimmt und was dem freien Ausdruck von uns selbst im Weg ist. Denn die Qualität, die ich als Leben selbst bezeichne, ist ja eine ständige Vibration. Und sie ist eigentlich ein ständiger Antrag an uns, so wie ein Heiratsantrag, uns dem zu öffnen, weil wenn wir es nicht tun, schmerzt es. Das heißt, wir müssen eigentlich dem gegenüber, was wir wirklich sind, was in uns ja schon ist, uns entgegenstellen. Das heißt, wir müssen dem gegenüber Widerstand leisten, wenn wir sagen, dass wir unglücklich sind. Du bist erst dann glücklich, wenn du dem, was in dir auftaucht, was in dir passiert, keinen Widerstand leistest. Und dann siehst du, dass Leben ein ständiges Angebot ist von Glückseligkeit und Zufriedenheit und Stille und Frieden und Gelassenheit und Klarheit. So, und wenn das nicht in dir ist, dann weißt du, es gibt noch was aufzulösen. Es ist aber auch so, dass selbst wenn deine zentralen Strukturen aufgelöst sind, die dich nicht mehr tangieren, es selten der Fall ist, dass alles aufgelöst ist. Also die Strukturen sind aufgelöst dann, aber bestimmte Aspekte, die zum Leben notwendig sind, die dürfen sich nicht auflösen, sonst bist du weg. Ja, also es ist dein Leben beendet. Also was es braucht, Agnes, ist diese Bereitschaft hinzuschauen. Nach dem Motto, ich will genau wissen, was es ist, was mich daran hindert, das zu sein, was ich wirklich bin. Und diese totale Öffnung, diese Bereitschaft und diese Aussage, wenn die wirklich gemeint ist, die präsentiert dir auch das, was dem im Weg ist. Hallo Dorota, du sagst, ich habe eine Tochter von fast 3 Jahren. Ja, die haben wir ja schon im Online-Satzang gesehen auf deinem Schoß und ziemlich um dich herum und habe heute festgestellt, dass ich am Tag einige Stunden etwa 2 Jahre alt bin. Das ist heftig zu sehen. Kannst du was dazu sagen? Eine 2-Jährige kann eine 3-Jährige emotional nicht versorgen. Was ist die Lösung des Dilemmas? Also okay, du bist sogar 1 Jahr jünger als deine Tochter, die 3 Jahre alt ist, das ist auch cool. Ja, das heißt, du bist hier ausgeliefert und du hast mich ja die Tage gefragt, ob wir eine Einzelsitzung machen können zu dir, und ich dir sagen kann, was ich bei dir wahrnehme. Und das, was mir als erstes dazu in den Sinn gekommen ist, obwohl ich dir gesagt habe, ich bin kein Channel, als ich gesehen habe, es gibt eine Abhängigkeit von dir zu deiner Tochter und du lässt dich von ihr um den Finger wickeln. Das, genau das habe ich gesehen. So, und dass es wichtig ist, dass du deine Tochter freigibst und deine Tochter wird dich aber nicht leicht freigeben, weil sie wird an dir kleben. So, weshalb bist du 2 Jahre alt oder sagen wir besser 3, so alt wie deine Tochter? Weil wir, wenn wir Kinder bekommen, in dem Alter sind, in dem sie sind. Das heißt, wir durchlaufen nochmal den Zyklus von uns, als wir Kind waren. Und der Grund, weshalb viele, ich will sogar sagen, die meisten ein Kind wollen, ist eigentlich, sie wollen sich selber heilen. Also ein Kind zu bekommen, ist ja nicht um des Kindes willen, sondern das ist um seiner selbst willen. Und dass die Mütter vor allem, aber auch Väter, aber vor allem Mütter wissen, dass sie dann ihre Kindheit nochmal durchlaufen bzw. sie heilen können, weil sie dann im Gegensatz zu der Idee, die sie von ihrem eigenen Leben in ihrer Kindheit hatten, jetzt versuchen, ein Kind zu haben, das eben es besser hat als sie selbst. Also an dem sie sich dann orientieren und heilen können. Und die Schwingung der Kinder, der Jungen, der Kleinen ist meist noch so frisch und so spontan und so freudvoll, dass man natürlich hofft, dass sich das überträgt. Und das tut es auch ein Stück weit. Aber es bringt auch die Verletzungen nach oben. Und das ist das Geniale. Also es trägt zur Heilung bei, ein Kind zu haben und genau zu schauen, was macht es mit dir? Was wird in dir ausgelöst? Was versuchst du in ihm zu unterbinden? Also wozu sagst du, das darfst du nicht, das darfst du nicht? Nur weil man es bei dir auch gemacht hat und so weiter. Inwieweit kannst du geöffnet sein für das, was ein Kind wirklich braucht? Wie kannst du es wirklich da abholen oder kannst du es da nicht abholen, weil du selber auch das Defizit hattest, dass dich niemand abgeholt hat? Also dass du einfach dir selbst überlassen warst und verzweifelt warst. So, und ich denke, das ist eine Mischung, was in dir passiert, zwischen diese Nähe und die Anhaftung an deine Tochter zu wollen und auf der anderen Seite nicht. Aber du kannst ja noch was dazu sagen, inwieweit ich komplett daneben liege. Na, das nochmal zur Energiearbeit. Danke für den Tipp. Ist das Bewegtwerden wie beim Familienstellen nach Hellinger, also die spätere Arbeit von ihm, die kenne ich jetzt nicht, obwohl ich weiß, dass es mehr energetisch ging, aber die Arbeit von Michael Barnett ist eine andere als die von Hellinger, in jedem Fall. Lass dich überraschen, wenn es dich anzieht, kümmere dich drum und mach's. Und dann schau, was es mit dir macht. So, Agnes, jetzt bezüglich der Strukturen sagst du, danke für die Ausführlichkeit. Ich lasse deine Worte nachwirken. Ja, sehr gerne. Patrick Reich, hallo Moni, was ist Stille für dich? Das, was nicht ganz still ist. Ein scheinbarer Widerspruch. Für mich ist das, was ich als Leben bezeichne, Stille. Also das, was keine Eigenschaften hat, aber nur deswegen als still wahrgenommen wird oder als bewegungslos, weil wir die Fähigkeit nicht haben, diese subtile Frequenz wahrzunehmen. Aber diese Stille ist die Qualität, die in uns das, was nicht still ist, zum Stillstand bringt, beziehungsweise zur Auflösung. Also die Grundlage im Prinzip für das, was Meditation ist, sich dem zu überlassen, was dich stillt, im wahrsten Sinne des Wortes, dich still macht, dich dem angleicht, was Leben selbst ist, also deine Identität. Das ist, was Stille ist, das Kostbarste. Patrick, lieber Moni, wie ist der Übergang von der Wer-bin-ich-Erforschung, Meditation zum Savikalpa Samadhi? Das ist auch die zum Nirvikalpa Samadhi. Wie ist deine Erfahrung? Kündigt er sich langsam an oder kommt er überraschend? Beides ist möglich. Beides ist möglich. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ludmilla, lieber Muni, bei mir ist alles weggefallen. Alles, was Mensch so glaubt, was er braucht, um existieren zu können. Schon seit ein paar Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass du auch das Innere meinst, das weggefallen ist von dem, was dich daran hindert, innen zu sein. Und du deswegen sagst, ich habe nicht mehr das, was Menschen so brauchen, von dem man so denkt, das ist wirklich nötig. Und ich bin daran gewöhnt, das zu sein, was ich bin. Das ist gut. Aber du sagst leider noch dazu, durch mein traumatisiertes System ist es sehr schwierig für mich, in die Öffnung zu gehen, beziehungsweise weiterzugehen. Ja, da hilft es, auch im Live-Satsang zu sein natürlich und oder so oft auch online wie möglich, mit jemandem, der dem gegenüber du dich wirklich öffnen kannst, ohne dass du davon bedroht bist, dass das Traumatisierte wieder zum Vordergrund, im Vordergrund auftaucht. Und natürlich in die Stille eintauchen. Stille ist dein Vertrauter, ist das, was das wieder korrigieren kann, was diese Traumatisierung ist. Denn die Traumatisierung findet ja auf der Ebene der Persönlichkeit statt und nicht auf der Ebene dessen, was du wirklich bist. Also entscheidend ist für dich, inwieweit du es schaffen kannst, aus dieser Identität von der Idee, du bist traumatisiert, du bist jemand, der existiert und der traumatisiert ist, auszusteigen und dich dem zu öffnen, was deine wahre Identität ist. Und ich vermute mal, du bist durch dein traumatisiertes System in einer Hab-Acht-Stellung, also bist sehr so orientiert, dass im nächsten Moment aus deiner Sicht irgendwas passieren kann. Das heißt, du bist in einer Wachstellung. Du bist in einer Wachhaltung und zu schauen, einfach wach zu sein und dem Trauma dann nicht zu folgen, wirklich präsent zu sein. Und wenn diese Energien auftauchen, die das Trauma in dir bewirken, recht früh dich dem nicht zu entziehen, nicht zu flüchten, denn sonst verbaust du dir die Öffnung. Und du sagst, was die Identifizierung nur noch mehr verstärkt, ist das traumatisierte System. Das ist klar. Daher kann die Orientierung nur dahin gehen und ist nur möglich, da wirklich rauszukommen, wenn du dich dem widmest, was nicht identifiziert ist mit der Form, wie schon gesagt. Das heißt, die Identifizierung mit dem, was jenseits der Form ist, ist das, was passieren muss. Mit dem, was das Leben selbst ist. Also deiner Identität, geöffnet sein in dich, bei dir zu bleiben, bei dir innen zu bleiben. Anders gesagt, nicht dich von außen nach innen erreichen zu wollen, sondern innen zu sein, dich von innen zu erreichen. Du sagst, ich fühle mich wie in einer Zwischenwelt gefangen. Das heißt, im Astral bist du in der Zwischenwelt, musst du immer wieder einen Schritt raus machen in die Welt, von der du weißt, da geschieht ja nichts. Lerne dich dem, was du bist, in einer Weise zu öffnen, die dich nicht weiter traumatisiert. Also eine sanfte Form. Keine, die dich so schnell entgrenzt, dass du Angst haben musst. Dass du die Kontrolle verlierst. Ich spreche zwar jetzt nicht davon, dass Kontrolle gut ist, aber wenn man ein traumatisiertes System hat, ist der erste Ansatz, damit klarzukommen, die Kontrolle. Also bist du traumatisiert, hast du im Grunde genommen nichts mehr zu verlieren in dieser Dimension und in Bezug auf das, was du als diese Form zu sein scheinst. So, da kannst du alles riskieren. Kannst alles riskieren, um dich dir mehr zu widmen. Und du sagst ja jetzt, du bist offen und zugleich verschlossen. Aber das geht nicht gleichzeitig. Entweder bist du jeweils offen oder du bist jeweils verschlossen. Beides ist nicht möglich. Das heißt, du musst damit gehen, dass du phasenweise offen bist und dich den Ebenen öffnest, die dich weiter öffnen lassen und bei denen du keine Angst davor haben musst, dass du wieder traumatisiert wirst. Und dann kommen die Ebenen, wo du verschlossen bist und da spürst du die Verschlossenheit und löst damit dann die Energie auf. Wann immer wir die Energie erlösen, die uns an den Rand unserer Möglichkeiten bringt, damit zurechtzukommen, lösen wir sie auf. Das heißt, sie zu spüren, sie da sein zu lassen und sie nicht zu verdrängen. Und ich weiß, das ist viel verlangt, aber anders geht es nicht. Es geht nicht anders. So, und Nagis, du sagtest, ob ich im Zusammenhang mit Kindern noch mal etwas dazu sagen kann, was es mit Jungs und Mädchen auf sich hat. Du hast es mal in einem Satz erwähnt, finde es aber nicht mehr. Aber ich habe schon so viel gesagt zu allem Möglichen. Daher müsstest du es konkret fragen. Was hat es mit Jungs und Mädchen auf sich? Das ist eine sehr allgemeine Formulierung. Da befindet man sich dann in Allgemeinplätzen wieder, Jungs und Mädels. Du meinst sicher den weiblichen Anteil und den männlichen Anteil, der in jedem von uns ist. In jeder Frau, in jedem Mann sind beide Aspekte und beide müssen in Balance sein, in Harmonie miteinander sein. Dann ist es ein stimmiges Leben. Agnes. Meine Schwester hat heute dieses gesendet und es hat mich irritiert. Die Menschen denken, dass alleine sein einsam macht. Das glaube ich nicht. Von falschen Menschen umgeben zu sein, ist das Einsamste. Nein, einsam ist man dann, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht alleine sein darf, sondern mit anderen zusammen. Und dann ist man einsam. Alleine sein ist etwas anderes. Alleine sein bedeutet, dass man eigentlich in seiner Kraft ist und es niemanden gibt, der dich da rausziehen kann. Es ist nicht das andere, das mit uns machen, sondern dass in uns diese Ideen und Gefühle von Einsamkeit sind. Und das heißt, man kann sich nicht auf andere Menschen einlassen und man hat auch das Gefühl, dass andere von einem selber nichts wissen wollen. Man zieht sich dann zurück, aber will eigentlich mit anderen zusammen sein. Und das ist Einsamkeit. allein zu sein hat mit Einsamkeit gar nichts zu tun, nur dass man, wenn man einsam ist, sich alleine fühlt, aber nicht wirklich im guten Sinne alleine ist. Denn wenn man wirklich alleine ist, das ist das, was unserer Natur entspricht, dann bist du total bei dir, dann kann, also im Idealfall natürlich, wenn du wirklich alleine bist und gut alleine sein kannst mit dir selbst, dann ist es eine große Freude, weil es kann auch nichts von außen dich in irgendeiner Form bedrängen, weil nichts deine Energie beeinflusst von dem, was von außen kommt, außer dem, was im Universum ist. Aber direkter Kontakt ist ja für viele Menschen ganz schwierig und daher ziehen sie sich dann zurück und wollen aber am liebsten mit anderen sein, obwohl sie es nicht können, obwohl sie einen Widerstand dagegen haben. Das ist dieses Ja und dieses Nein, was die Ludmilla auch gesagt hat. Sie ist offen und zugleich verschlossen. Also hat beides in sich. So, falsche Menschen, wenn man der Ansicht ist, das sind falsche Menschen, die um mich herum sind, dann es ist gut, das zu betrachten, wie es ist. Du bist immer mit denen zusammen, was dich im Außen spiegelt. Bist du also deiner Ansicht nach mit falschen Menschen zusammen oder ist das jemand, dann ist er aus seiner Sicht selbst, zwar nicht aus seiner Sicht, aber ist eigentlich der Falsche, obwohl es nichts gibt, was falsch ist. Aber dann muss man bei sich selber schauen, wenn man der Ansicht ist, alles um uns herum ist eine Katastrophe, dann ist ganz wichtig, mit sich selber klar zu bekommen, inwieweit man selber diese Katastrophe ist. Das ist in der Regel der Fall. Bis zu dem Punkt, wo du deine Themen aufgelöst hast und du dann sehen kannst, was im Außen wirklich eine Katastrophe ist, auch für andere Menschen, aber dich selber nicht mehr aus deiner Mitte zieht. Jutta, ich habe das Gefühl, mich vom Ego zu lösen. Und ist es normal, dass man sich vom Außen zurückzieht? Kann ich leider über Spiritualität kaum mit jemandem unterhalten, daher habe ich wenig Kontakt. Na, dann komm zu uns in Satsang. Da hast du das. Dann musst du diese Öffnung für dich nutzen, diese Möglichkeiten. Es ist durchaus sinnvoll, sich eine Weile von den anderen zu lösen, um einfach wirklich bei sich selbst mal den Hausputz zu machen. Und wirklich zu schauen, was ist in mir, was da noch nicht stimmt und was stimmt und dem Zeit zu geben, sich dem zu widmen. Und wenn du sagst, dass sich das Ego löst, dann ist es gut, Zeit mit dir zu verbringen, in Stille ganz viel und all das dir aus dieser Position anzuschauen, was nicht stimmt und dich in das zu vertiefen, was frei ist von dieser Ich-Idee. Also es kann durchaus sein, das ist typentsprechend, ob man sich dann vom Außen zurückzieht oder nicht. Manche stürzen sich dann auch ins Außen, was im Moment ein bisschen schwierig ist. So, und wenn du dich leider über Spiritualität kaum mit jemandem unterhalten kannst, dann ist es so, dass in dir diese Öffnung dafür nicht da ist, obwohl du glaubst, dass du sie hast. Da musst du schauen, warum du dich anderen nicht öffnen kannst. Denn es gibt genügend Menschen, die sich gerne über Spiritualität mit jemandem unterhalten möchten, der was zu sagen hat oder was zu fragen hat oder einfach nur das will, was sie oder er ist. Da gibt es genügend. Also das heißt, alles ist in dir, auch in Bezug auf deine Fragen. Wenn du wenig Kontakt hast, willst du ihn nicht, obwohl du glaubst, du möchtest ihn. Und das ist auf der unbewussten Ebene. Nagis, du fragst jetzt nochmal, also bezüglich der Spiegel unserer Anteile. Was du sicher meinst, ist, dass weil ich kenne dich ja und weiß, dass es da um die Partnerproblematik geht in deiner Frage. Also der Bezug von dir selbst zu einem Mann ist immer auch der zu deinem Vater. Das heißt, wir ziehen nur Menschen an als Partner, die dementsprechend, was unser Gegenstück zum Partner in unserer Familie war oder zu uns in der Familie war oder wenn es Homosexualität ist, dann das Gleiche. Und damit ist dann beim Mann andersrum gepolt natürlich, dass er dann sich für eine Frau interessiert, die im Wesentlichen der Struktur der Mutter entspricht. Das ist vermutlich das, was du fragen willst. Und da gilt es zu schauen, dass man seine Beziehungen, die man zu seinen Eltern hatte, die ja darauf basieren, dass man selber ein bestimmter Ausdruck ist, weshalb man in diese jeweilige Familie reingeboren ist, dass man das sich anschaut und die Resonanzen, die man zu den Eltern hatten, wenn es unangenehme waren, auflöst, also erkennt und auflöst. Und das ist nicht immer einfach zu sehen. Aber es ist in der Regel der Fall. Gibt keine Ausnahmen, dass man da sich für jemanden interessiert, der nicht so ist wie seine Eltern, auch wenn man das glaubt, dass man das jetzt tut und es auch im ersten Blick so aussieht. Aber bei genauerer Betrachtung ist genau das der Fall, was ich gerade erwähnt habe. Ich vermute, dass du das meinst. Fresh Life 08. Im Satsang geschieht oft sehr starke Öffnung, was auch unerlöste Aspekte hervorbringt. Kann diese Öffnung nicht auch betraumatisierend sein? Also, wenn du noch im Trauma bist, kann dich das weiter traumatisieren. Das ist wahr. Hast du das weitestgehend hinter dir gelassen, dann ist es Balsam für dich. Also man kann niemanden traumatisieren durch Satsang, der nicht schon traumatisiert ist. Trotzdem ist man immer im Satsang richtig, weil das, egal wo man steht, selbst wenn man nur einmal auftaucht, manche tauchen nur einmal auf, die sind dann so traumatisiert, dass sie merken, wow, das ist jetzt zu viel für mich, ich muss jetzt mal eine Weile Pause machen oder komme nie wieder. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieser Impuls, der da gesetzt wird, wenn man im Satsang ist, hat eine solche Tiefe, selbst wenn es sich vielleicht erstmal als Widerstand zeigt oder als Abstand, den man haben will, oder dass man sagt, damit will ich auf keinen Fall was zu tun haben. Die Wirkung, die es hat, ist stark und manchmal braucht es eine Weile, bis sich das dann durcharbeitet und eine Öffnung passiert, aber ich würde das nicht unterschätzen. Niemand ist da falsch, wo er ist. Selbst wenn es zu einer Traumatisierung kommt, denn manche Menschen wissen ja gar nicht, dass sie traumatisiert sind in ihrer Anlage, es erst dann wissen, wenn ihnen etwas passiert, von dem sie sagt, das hat mich traumatisiert. Aber im Grunde genommen ist jemand, der traumatisiert wird, der ist eine Einladung, eine lebendige Einladung für das Traumatisieren. Oder für, beziehen wir es einfach jetzt auf Opfertäter, jemand, der ein Opfer ist, hat es in seiner Anlage. Und es muss zwangsläufig dazu kommen, weil wir als Energiefeld, als Energiesystem im Außen das anziehen, was innen ist. Und ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, das spielt gar keine Rolle. Primär sind wir Energiewesen. Das heißt also, alle Kontakte, die wir zu anderen Menschen haben, basieren auf der Interpretation von den Energien, die sich zwischen zwei oder mehreren, im Satsang dann zwischen vielen oder bei Großveranstaltungen zwischen enorm vielen Menschen abspielen. Das ist, was passiert und die bewusste Wahrnehmung dann, die sieht oft ganz anders aus und kann gar nicht checken, was da umfassend insgesamt passiert. Also das, was wir als sogenannte Informationen bezeichnen, die wir dann haben zu dem, was passiert, ist ein minimaler, schmaler Öffnungsgrad oder Bewusstwerdungsgrad in Bezug zu dem, was da eigentlich passiert. Unser Gehirn ist zwar genial, aber so komplex ist es nicht, dass es das alles sortieren könnte. Das kann es nicht, würde dann durchdrehen. Und viele Menschen drehen durch, weil sie einfach mit ihrer Kapazität ans Ende gekommen sind und weil die Informationsflut einfach zu stark ist. Eine Form von Traumatisierung. Jutta, wenig Kontakt zu haben ist mir lieber, als mit Leuten zu reden, die mich gar nicht verstehen wollen. Das macht Sinn. Ich bin so, wie ich bin. Das macht auch Sinn. Das ist so. Hat lange gedauert, es zu sein. Danke für deine Antwort, lieber Moni. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wenn du für dich sagst, ich genüge mir, es ist cool, ich bin nicht einsam, ich kann mit Leuten zusammen sein, die für mich stimmen und würde es auch, aber solange es nicht passiert, versuche es nicht zu forcieren, ist es total fein, solange du dich nicht in die Einsamkeit zurückziehst und dann darüber jammerst. Aber das klingt jetzt ja nicht so. Klingt nicht so. Nagels, wenn Geschwister sich zum Beispiel ständig streiten mit gewaltsamer Grenzüberschreitung, bedeutet also, sie spiegeln die Uneinigkeit der Eltern? Das muss man sich anschauen. Das wird so sein, dass da eine Resonanz dazu ist in den Eltern, die das möglicherweise nicht mit Gewalt ausdrücken, aber auch können. Aber es gibt ja auch Grenzüberschreitungen, die nicht nur mit körperlicher Gewalt passieren. Durchaus, Nagels. Immer gut hinzuschauen, zu schauen, was spiegelt mir das, wo erkenne ich mich wieder. Und wenn ich mich da nicht wiedererkenne, dann schaue ich bei den Eltern, wie läuft es bei denen? Und was verurteile ich da oder was ist es, was ich genauso lebe? Oder verurteile ich mich? Okay, ES, was ist Realität? Ha, eine philosophische Frage. Esther, Realität ist das, was im Gegensatz zu dem, was die Illusion ist, also diese Welt hier, damit haben wir schon gleich gesagt, diese Welt ist eine Illusion, sich nicht verändern kann in ihrer Qualität. Das wäre die Antwort in der Kurzform. Das, was real ist, kann sich nicht verändern. Es kann auch nicht auftauchen. Das heißt, es kann nicht mal nicht sein und mal sein. Es muss unter allen Umständen sein. Das heißt, die Realität oder das, was ich Leben oder unsere Identität nenne, ist nie aufgetaucht, also hat nie begonnen, sondern war immer schon. Und das muss ich im Verstand erstmal bewusst machen. Das kann er kaum. Nach dem Motto etwas, eigentlich ist ja die Realität nicht ein Etwas, ist also kein Etwas, war immer schon. Und es gab dafür keinen Anfang. Und natürlich auch kein Ende. Gut. Reptomaus. Mal allen hier. Danke, Moni. Dein Gesprochenes erbaut mich sehr. Sehr schön. Mit allen hier meinst du ja super, dass Fragen gestellt werden, dass Anwesenheit ist. Ich alleine mache das ja hier nicht. So, Agnes, was sagst du? Ja, ich sehe es auch so. Merci. Mit der Hilfe von deinen Worten kann ich besser auf ihre Aussagen eingehen. Okay. Ludmilla, lieber Moni, danke für deine Antwort. Möchte dir gerne noch sagen, wie viel es mir bedeutet, dir heute so nahe zu sein. Ja, sehr gerne. Beautiful Monster. Na, das ist doch eine super Kombination. Warum heiraten Menschen einander? Aus Angst? Ja. Aus Angst, den anderen verlieren zu können. Das ist natürlich der Versuch, jemanden an sich zu binden, der dann das dann vermeintliche Sicherheit gibt. Sicherheit ist der Freund der Angst. Der Feind der Angst ist die Liebe. So. Dann müssten wir jetzt sagen, Beautiful Monster, wenn Menschen heiraten, hat das nichts mit Liebe zu tun. Das ist ein heftiger Satz, oder? Aber den lassen wir einfach mal so stehen jetzt in dieser Verbindung. Wenn Menschen aus Angst heiraten, kann es ja nicht Liebe sein. Weil Liebe und Angst sind zwei Gegenstücke. Jetzt haben wir was gesagt. Gut, das lassen wir aber stehen. Wir riskieren alles. Ludmilla, seit Jahren höre ich dich im Hintergrund und heute das erste Mal hier dabei. Das ist schon eine andere, besondere Energie. So, Reptomaus, Enttraumatisierungsteam, Satsang, mein neues Mustwort 2021. Danke Moni und allen hier. Ja, das ist wahr, wir könnten schon sagen, die Idee, jemand zu sein, ist schon eine Traumatisierung. Da brauchst du nicht noch mehr. Also jede Form von Traumatisierung ist eine Übertreibung der Identifikation mit der Form und der totalen Identifikation damit, sodass es dann so wie die Realität aussieht, sie aber nicht ist. Das heißt, man lebt in einer Illusion im Vergleich zu der Realität. Und in der Illusion gibt es noch eine weitere Illusion. Das ist die der Traumatisierung, dass man das Gefühl hat, man ist immer da drin, man kommt da nicht raus, es wird immer wieder passieren und so weiter. Und dass man derjenige ist, der schuld daran ist, das gehört auch häufig dazu. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, das mal zu erwähnen. Okay, Nages, meine Kinder haben also die Gewalt meines Vaters gegenüber meiner Mutter wiedergespiegelt. Beziehungsweise die Energien sind sowohl bei meinen Eltern, in meiner ehemaligen Beziehung und meinen Kindern gleich. Ja, sie sind natürlich, also deine Eltern, die spiegeln dir das, was du dann auch ausdrücken musstest, weil es nicht durchschaut werden konnte zu dem damaligen Zeitpunkt. Und die Kinder spielen das jetzt nach. Das ist wahr. Im Sinne von, sie haben selber eine Resonanz dazu. Ganz wichtig, das zu unterscheiden, dass niemand etwas von jemand anderem übernimmt, sondern sich in einer Familie wiederfindet, wo andere dieselbe Energie haben oder Resonanz haben, nicht in irgendeiner anderen. Deswegen funktioniert ja auch immer das Beispiel, dass wir bei unseren Eltern gut sehen können, was läuft und unsere Beziehung zu unseren Eltern uns das auch hilft zu verstehen und aufzulösen. Also wer so ein Thema hat, ist mit dieser Eigenschaft auf die Welt gekommen. Und die Eltern sind die, die es den Kindern dann bewusst machen. So, Beautiful Monster, Psychotherapeutin sagt zu mir, sie hätte für mich mütterliche Gefühle, habe mich nicht getraut zu fragen, was sie damit meinte. Ja, was wird sie wohl damit meinen? Sie wird wohl damit meinen, sie hätte vielleicht gerne einen Sohn. Oder du erinnerst sie an eine Qualität von Muttersein, die sie selber noch nicht gelebt hat. Aber naja, Spaß beiseite. Sie sieht, dass du eben noch, wenn sie das so ausdrückt, nimm es nicht zu persönlich, aber es ist schon persönlich gesagt jetzt. Sie sieht dich noch als ein Kind. Sonst könnte sie das so nicht sagen. Egal, was jetzt mit dir ist, das steht ja nicht im Vordergrund, sondern was ist die Wichtigkeit deiner Frage? Und die Wichtigkeit deiner Frage ist, weshalb hatte sie mütterliche Gefühle? Naja, zu wem hat man mütterliche Gefühle? Zu seinem Sohn oder seiner Tochter. Und da du ein, weiß ich nicht, Mann oder ich glaube, du bist sicher ein Mann, dann eben zu ihrem oder zu einem Kind. Das heißt, du übernimmst noch nicht die volle Verantwortung für dein Leben, obwohl du sie nicht hast. So, Fresh Life 08. Bin seit Jahren im Satsang und auch in Traumatherapie. Beides sehr heilsam. Habe immer noch die Tendenz, überflutet zu werden mit unerlösten Aspekten ab und zu bei zu viel Öffnung. Ja, die Kunst ist die, nahe an die Überflutung zu kommen und davor zu wissen, jetzt ist es gut und davor nicht zu flüchten, sodass du es noch nehmen kannst und nicht kapitulieren musst davor. Das ist das. Und womit wird man überflutet, so wie du sagst, mit unerlösten Aspekten in dir? Also für dich ist ganz wichtig, diese Öffnung in der Meditation, einfach da zu sein und dich nicht zu kümmern um die Sachen. Weil du wirst eine Tendenz haben, vielleicht ist es dir noch nicht bewusst, du wirst die Tendenz haben, dass du dich gerne auf diese unerlösten Aspekte beziehungsweise die Wirkung in dir und die Aufregung in dir stürzt. Weil ich vermute, dass du wenn es zu still wird in dir, damit überhaupt nicht sein kannst, dann schon lieber überflutet. Also deine Verletzung dürfte die sein, nicht gesehen zu werden und auf dich aufmerksam zu machen mit eben, ja, auch wenn es unangenehm ist, lieber mit Überflutung, als wenn gar nichts passiert. Volles Risiko in dieser Theorie jetzt, aber schau bitte oder sag, gib mir ein Feedback, ob das stimmt. Ich denke, das ist sehr wichtig. So, Patrick, lieber Moni, wie zeigen sich die Themen, die bei mir noch aufgelöst werden müssen? Ist zum Beispiel jede Form Verlangen, zum Beispiel auf Süßes, ein Thema? Das ist ein Thema, zu schauen, wie es dir geht, wenn das Verlangen auftaucht und dann mit der Energie zu sein, die jetzt in dir auftaucht, die dich in dieses Verlangen katapultiert. Alles, was aufgelöst ist, werden muss, ist das, was dich irritiert, indem du Fluchttendenzen und Ähnliches ausdrückst und dann merkst, es zieht dich aus dir raus, du bist nicht bei dir. Daran kann man sehen, ob Themen noch da sind oder nicht. Es zieht uns das, was passiert, raus oder eben nicht. Nämlich aus dem Samadhi, um den geht es uns doch. Die Verwirklichung dieses ständige wirklich bei sich sein und kein Interesse haben an dem, was man nicht ist. Aber das maximale Interesse an dem, was unsere wahre Identität ist. Ludmilla, die Satsangs mit dir, Moni, haben mich durch das Schlimmste getragen, auch wenn ich mit dir nicht sprechen konnte. Für mich dennoch sehr hilfreich. Ja, cool, auch mal zu hören, dass Satsang hilft. Und das, obwohl wir gar nicht in direktem Kontakt waren. Gut, Jutta, nach all dem Gehörten ist wohl der beste Weg, aufhören zu suchen und einfach 100% zu sein. Ja, natürlich, wie man eben ist und das anzunehmen, was ist, da es ja schon ist. Danke. Na, da musst du aufpassen, sonst kommst du auch in die Überforderung. Nimm mal an, was ist, einfach nur so, weil du dir jetzt sagst, ich nehme an, was ist. Dann könntest du ja, wenn du das sagst und jetzt auch machen kannst oder glaubst, es machen zu können, ja alles andere auch machen nach dem Motto, so, jetzt lasse ich alles hinter mir, ich öffne mich meiner Natur und darin bleibe ich. Verwirklichung, Ende, Freiheit, basta. Ja? Klappt aber nicht. Aber du hast recht, suchen sollte man nicht, wenn man weiß, worum es geht. Also wenn man weiß, es geht um unsere Identität. Was ist denn unsere Identität? Das, was nicht verschwinden kann. Das, was in uns diese Berührtheit auslöst, die es braucht, um ein gutes Leben zu führen. Man muss wirklich von sich selbst als das Leben berührt sein. Das ist cool. Und da zu wissen, okay, darum geht es und das muss ich ja nicht suchen, weil das bin ich ja. Weil wir suchen ja nicht etwas, was wir nicht sind oder wir versuchen nicht etwas zu werden. Das hat mit unserer Natur nichts zu tun. Die kennt kein Werden, die kennt nur Sein. Also, sich da hinein zu öffnen oder sich als das zu sehen oder sich dahin zu beamen, indem man sich fragt, wer bin ich oder in dem Ich Bin ist, was alles gut ist oder in stiller Meditation ist alles gut. Aber nicht so zu tun, als da kommt noch was und irgendwann wird es dann besser und irgendwann ist dann gut, sondern wirklich beständig das als seine Nummer eins zu haben und danach zu leben. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist absolut cool. Also suchen ist für die, die noch nicht wissen, dass es Satsang gibt. Wenn du Satsang kennst, heißt das, du bist das, was du bist. Ende der Suche. Aber nicht Ende des sich Öffnens in das, was du bist. Das geht so lange, wie nichts mehr aufzulösen ist, was die Verwirklichung verhindert. Jeanette Nicole, ich glaube, deine Frage habe ich gerade eben beantwortet, weshalb manchmal die Frage nach der Antwort kommt, wie in diesem Falle. Lieber Muni, was katapultiert mich am schnellsten aus der Illusion? Am schnellsten zu kapitulieren, alles, was du nicht bist, hinter dir zu lassen und dich dem zu öffnen, was du bist. Das ist die Kapitulation. Zu glauben, du bist ein Ich. Wann immer Ausdruck deines Ichs auftaucht, hätte beinahe gesagt, die Flucht ergreifen, aber zu sehen, es ist eine Täuschung. Und dich dem wieder zuzuwenden, was deine Sadhana ist, deine Öffnung in das, was du bist. Hallo SK, mich nervt das Leben hier total. Habe in den letzten Jahren ein paar schlimme Dinge erlebt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass alles trostlos, hoffnungslos und sinnlos ist. Was soll diese Mühsal hier? Also dann wärst du nicht im Satsang, wenn das so trostlos wäre, weil das ist wirklich die Möglichkeit, all das hinter sich zu lassen. Weil das Nerven des Lebens muss dazugehören, um daraus aussteigen zu können. Das heißt, du bist total geeignet für Satsang, weil hier geht es nicht darum, ständig das Leben hochzuhalten und sagen, wie toll das Leben ist, weil das Leben ist eine Katastrophe hier. Aber nicht, wenn man sich seiner Natur öffnen kann, wenn man Satsang kennt, dann ist es wirklich der pure Sonnenschein. So, also, es gehört dazu zu sehen, das, in was ich investiert habe, stimmt nicht, das ist trostlos und hoffnungslos und sinnlos und so weiter. So, jetzt schaue ich nach dem, was die andere Seite der Medaille ist. Und die hat jeder in sich selbst, du auch. Also schau nach der Qualität in dir. Das heißt, ganz einfach gesagt, kannst du wörtlich nehmen. Setz dich hin, öffne dich der Qualität, die du bist oder den Qualitäten, die in dir sind. Kannst du auf verschiedenen Weisen tun. Einmal in Bezug auf deinen persönlichen Ausdruck, die Qualitäten, die in dir sind, die du bisher noch nicht gesehen hast, nicht kennst, und der Qualität, die du selber bist. Das natürlich nicht gleichzeitig. Also du bist total richtig hier und für die Idee, dass Leben jetzt nichts mehr bietet, bist du nicht gemacht. Sorry, aber ist nicht so. So, Dolores, ich habe gesehen, dass du im Juni wieder einen Satsang in Hamburg anbietest. Ich freue mich drauf und werde dafür mal wieder anreisen. Ja, sehr gerne. Mach das, Harry. Cooles Synonym als Dolores. Schauen wir mal, ob es die äußeren Umstände uns erlauben, dass es da stattfindet. Im Moment sieht es ja gar nicht danach aus, aber schauen wir mal. Hallo Michaela, bin durch Zufall auf diesen Live-Chat gelandet und bin begeistert. Gibt es einen Zufall? Bin begeistert von Ihrer Persönlichkeit. Oh mein Gott, das ist ja grauenhaft. Kann man diesen Kanal auch abonnieren? Herzlichen Dank für Ihre großartige Hilfe für die Menschen. Ja, sehr gerne. Freut mich. Danke. Das muss ich den Devasetu fragen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, man kann sich immer wieder dazuschalten und auf meiner Website sehen, ob es auf dieser Plattform stattfindet, direkt in YouTube oder ob es in JetzTV stattfindet und dann auf YouTube kommt. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber einfach auf meine Website gehen, da siehst du dann die Möglichkeiten, in Kontakt zu sein. So, Nages, ja, es ist die Prägung, die und nicht etwas Übernommenes, wie es beim Familienstellen behauptet wird. Das macht viel mehr Sinn. Ja, das ist so. Es wird nichts übernommen, aber gespiegelt. Und ist natürlich so, wenn nach der Abfolge vieler Generationen bestimmte Themen, heftige Themen immer wieder auftauchen, dann heißt es, ist es ein Indiz dafür, in mir ist es was Heftiges, weil es geht schon so lange. Und dann ist gut, wenn man das einfach durchbricht für sich selbst und natürlich auch für die Kinder. Es ist genial, wenn die Eltern ihre Themen auflösen und die Kinder dann in einer wirklich freien Schwingung aufwachsen. Cool. Ja, gute Nacht, Supriya. Susanne, wie durchschaut man und löst auf? Streitigkeiten in der Familie, wie es bei den Eltern war, jahrelang kein Zugang dazu. Ja, wie durchschaut man und löst auf? Du durchschaust vor allem in Kontakt, den du mit anderen hast, wie du dich da verhältst und was für dich deiner Ansicht nach bei dir nicht stimmt oder bei den anderen nicht stimmt, Bewertungen von anderen und dann auch jeweils von dir. Und dann schaust du, inwieweit das Übereinstimmung gab in deiner Familie, damit du mehr Klarheit hast, ob du klar siehst. In etwa so geht das. Und wie durchschaut man? Weil man wissen will. Einfach, weil man wissen will und hinschaut. Man muss da nicht groß drüber nachdenken, sondern sich einfach dafür öffnen, wissen zu wollen. Weil von der tiefen Ebene wissen wir alles. Ja? Auch Satsang ist ja nichts, wo irgendjemand anderem was beibringt, sondern das Wissen von euch und den Teilnehmern ist das, was sich hier ausdrückt in Form von Fragen und Antworten. Matthias, alles soll eins sein, sagst du. Sind Astralreisen Illusionen oder zeigt sich dem vermeintlich Reisenden irgendwo im Äther plötzlich ein Bewusstseinsfeld, das sich auch dann wieder schließt, also keine Reise? Astralreisen sind Reisen innerhalb von dir, so wie ein Traum innerhalb von dir stattfindet. Die finden nicht außerhalb statt, sonst würden sie ja auch anderen zugänglich sein als ein Erlebnis, was sie mit dir teilen würden, wenn du beispielsweise in einer Gruppe bist und du bist gerade weggebeamt in deine Sphäre, müssten die anderen auch daran teilnehmen, wenn es im Außen stattfinden würde. Aber es findet in dir statt. So, und das kann sein, dass es dann Öffnungen gibt in dir, Zugänge zu Wissen, aber auch Zugänge zu Ebenen, die dich versklaven. Da wäre ich sehr vorsichtig, ich halte davon gar nichts, weil die unterbewussten Ebenen von uns dann mit uns wirklich Zirkus spielen. Das ist nicht gesund. Also ich kenne viele, die Öffnungen in diese Ebenen haben und es gilt es eher zu vermeiden. So, hallo ihr Lieben, Grüße aus Apolda in Thüringen. Schön mal live dabei zu sein. Die Energie von euch ist wunderschön. Ich lausche euch zu. Sehr angenehm, danke. Ja, sehr schön die Qualität der Anwesenden hier. Elisabeth, ich sage auch gute Nacht. Ach ja. Okay. Dann sagen wir mal gute Nacht. Aber noch nicht zu allen. Fresh Life 08. Die Aufmerksamkeit auf Inhalte zu sehr zu richten, ist auf jeden Fall ein Muster bei mir. Quasi ein Festbeißen manchmal dann. Ja, das ist, danke für die Bestätigung. Es ist wichtig zu lernen und dann kommst du aus der Überforderung raus, zu wissen, weshalb bist du überfordert. Und ich bin sicher, dass meine Vermutung stimmt, dass du, wenn nichts ist, ausrastest innerlich und dann sofort irgendwas, also eine Umtriebigkeit passieren muss, sofort in die Aktivität gehst und nicht mehr bei dir bleiben kannst. Und wichtig ist es zu lernen, bei dir zu bleiben, wirklich immer wieder zu dir zurückzukommen. Und vielleicht machst du Atemübungen, weil dann musst du einfach in dir sein, um den Atem beobachten zu können. Etwas in der Richtung wäre gut. Alles, was es schafft, die Aufmerksamkeit von den Inhalten wegzulenken, von den Objekten wegzulenken. Weil all das definiert dich als jemanden und hält an deinem Muster fest. Und dein Muster ist, du bist in Not und deswegen bist du überfordert. Es ist nicht, dass die Überforderung das Problem ist, sondern die Not und daraus resultiert die Überforderung. Lass es mal sacken. So, Patrick, du bedankst dich für die Antwort, gerne. Doris, danke für das Sein hier, fühle mich als Neuling sehr beschenkt. Schön. Ludmilla, lieber Moni, ich durfte mal diese Erfahrung machen, nachdem, wo gar nichts mehr ging, wieder völlig neu geboren zu werden. Ich weiß in jeder Zelle, wie sich diese Freiheit anfühlt. Ja, sehr gut. Nages, wenn ich es löse, hat es dann überhaupt noch Wirkung auf diese? Sie sind ja erwachsen. Oh ja, weil du durch dein Sein in ihnen ihr Thema verstärkst, was aber auch helfen kann, dass es ihnen mehr bewusst wird. Aber es ist in jedem Fall besser, mit jemandem zu sein, wie man ja auch gut mit jemandem ist als Meister, der eben seine Themen aufgelöst hat und das ein Vorteil ist. Und so bist du dann eine Meisterin für deine Kinder im Sinne von, dieses Thema ist nicht mehr deins. Und dann kannst du ihnen auch helfen. Oder sie können sich dir gegenüber anders verhalten und sie können sich auch anderen gegenüber anders verhalten. So, und dann... Jeanette, Nicole, vielen Dank, wünsche allen noch einen schönen Abend. Okay, Ludmilla Bayer wie ein Wunder und dann doch wieder so tief gefallen. Ja, das kann passieren, dass wenn die Themen nicht aufgelöst, nicht durchschaut sind und aufgelöst sind, dann ist es möglich, wieder tief zu fallen. Nages, du bedankst dich auch und Daufi Jones, ist luzides Träumen besser als Astralreisen? Es ist besser, gar nicht zu träumen, weil Träumen ist eine Täuschung, ist eine Illusion. Es ist besser, wach zu sein. Das heißt nicht, du sollst nicht mehr schlafen. Das sagen wir nicht. Aber ich würde beides nicht anstreben. Weil es ist immer etwas, womit man etwas versucht, auf dieser Ebene zu erreichen, wo man nicht weiß, wo man dann landet. Und deswegen ist es gut, die Finger davon zu lassen. Und es ist gut zu wissen, wir sind nicht der Handelnde. Also diese Versuche mit luziden Träumen und Astralreisen sind ja immer die, ich bin der Handelnde, ich kann alles tun, ich mache es. Und ja, wenn du das glaubst, kannst du es ja auch in allen anderen Bereichen. Das musst du dir erstmal beweisen. Und dann wirst du sehen, das funktioniert nicht. So, Jack the Man. Habe Angst vor dem Leben. Bin beladen, sie alles durch einen schwarzen Schleier, weder Umgebung und mir selbst entfremdet. Hatte vor 3 Jahren eine 2-monatige Samadhi-Erfahrung und nach dem Wegfall. Bist du in dem Zustand, meinst du? Danach ging es abwärts. Ja, verstehe. Ja, das ist heftig. Das Einzige, was geht in diesem Zustand, ist, sich der Angst zu stellen. Und zu wissen, du hast ja erlebt. Du hast ja erlebt, dass das Leben eigentlich anders ist, als man es lebt, wenn man glaubt, dass man jemand ist. Und aus dieser Erfahrung heraus ist es wichtig, dass du weißt, dass das, was ist, was jetzt ist, dieser schwarze Schleier und so weiter und das Entfremdetsein, das ist, was deine Prägungen sind und die sich dadurch hochgespült haben und die jetzt auftauchen und du sie dadurch erlösen kannst. Also wichtig ist, die Angst nicht zu verdrängen. Wichtig ist zu wissen, dass was auftaucht, erlöst sich jetzt. Also ist nicht so, dass du jetzt bestraft bist mit 2 Monaten Samadhi und weil wenn es dir dann gut geht, dann kommt irgendwas, was mich dann da komplett fertig macht. Das ist nicht der Fall, sondern es taucht das auf, was dich daran gehindert hat, dass du nicht länger im Samadhi bleiben konntest oder dass Verwirklichung passieren konnte. So, und das muss ich erlösen. Da gilt es jetzt, da durchzugehen und in Satsang zu gehen, Heilungssessions bei jemandem zu nehmen, wenn du dir das leisten kannst. Und so weiter. Also alles zu tun, um das zu erlösen, was sich dir da jetzt zeigt. Denn das ist nicht durch Samadhi oder Satsang hochgekommen, sondern ist in dir. Das sind Tendenzen in dir. Okay, ich übergehe jetzt mal die anderen Sachen von vielen Dank und so weiter. Das können ja alle lesen. Susanne, was heißt ein Indiz, dass das Thema aufgelöst ist? Kann man sich auch einbilden, dass man immer noch ein Thema hat als Muster? Ja, das kann man. Das kann man nur daran sehen, dass man in Situationen ist, in denen man vorher getriggert werden konnte, also Tendenzen in uns selbst ausgelöst werden konnten und man damit nicht klarkommt. Und jetzt ist es kein Thema. Jetzt springt das System darauf nicht an und kann, ohne es verdrängen zu wollen, bei sich bleiben. Daran sieht man das dann. So, und Beautiful Monster, also sind wir nur Programme, fragst du? Leider ja. Leider ja. Wir sind eine bestimmte Prägung, die mit einer bestimmten Energie ausgestattet ist, die sich in bestimmten Zyklen ausdrückt, zeigt, präsentiert und die, in der die Idee auftauchen kann, ich bin jemand, ich bin kein Programm, sondern ich bin ein Macher. Ich bin ein Ich, ein Körper und alles, was da drin passiert. Aber das ist nicht wahr. Und das kann man sehen, wenn Freiheit ist oder auch in Momenten der tiefen Versenkung kann man sehen, dass das, was dann an der Oberfläche passiert, einfach, was die Persönlichkeit ist, einfach nur abläuft, ratter, 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 sich immer wiederholende Sequenzen aus schon gelebter Vergangenheit, die so tut, als wäre sie jetzt aktuell. Patrick, in letzter Minute, wir sind eigentlich schon mit dem Chat am Ende, fragst du jetzt noch, wie lebst du das aktuelle Weltgeschehen bezüglich Corona? Das ist ein wertvoller Hinweis, was da jetzt passiert im Außen, in Bezug zu dem, wo stehst du, inwieweit bist du auf der einen Seite, die sagt, wir müssen das jetzt alles durchziehen und impfen und so weiter, oder bist du auf der anderen Seite, die sagt, das ist eine Verschwörung. Welche Tendenzen von dir werden dadurch getriggert? Was taucht in dir auf? Was ist dein Anteil davon, der sich jetzt im Außen zeigt? Das ist das Entscheidende. Wenn das gesehen werden kann, war es alles gut. Aber ob es gut wird, das wissen wir nicht. Das kann ich mir nicht anmaßen zu sagen. Im Moment sieht es leider eher nicht gut aus, dass wirklich viele Menschen im Überlebensmodus sind, und damit meine ich fast alle, in einer erstaunlichen Intensität und in einem erstaunlichen Umfang. Und man kann daran sehen, wie es bei allen Themen ist. Jeder ist ein Kanal für bestimmte Informationen. Der eine nimmt so, wie gesagt, der andere so. Und daran kann man sehen, wie wenig man Einfluss hat auf andere. Im Grunde genommen gar nicht. Und das ist gut, weil wenn man sieht, dass man das nicht hat, versucht man nicht, die anderen von seiner eigenen Wahrheit oder Nichtwahrheit zu überzeugen und glaubt, man ist ein Messias. Allein dafür ist es gut. Okay, jetzt lassen wir es für heute gut sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Hiersein und diesen Live-Chat und wünsche euch mit euch selbst nur das Beste. Möget ihr euch selbst von euch selbst berühren lassen. Was Wertvolleres gibt es nicht und gibt es auch nirgendwo. Also, okay, Divasetu, ja, gut, stimmt. Wir machen eigentlich jede Woche am Wochenende samstags Zoom-Meetings, Zoom-Satsangs, den ganzen Tag. Findet ihr auf meiner Webseite. Das heißt, wir können dann da das, was hier passiert, zwischen uns, Fragen und Antworten, miteinander sein, auch in Stille sein und Musik dazwischen, können wir auch da gemeinsam erleben. Ja, vielen Dank und vielen Dank, Devasetu, für dein Engagement, für dein Investment in die Wahrheit und das den Menschen nahezubringen. Das ist so wertvoll. Vielen, vielen Dank.